Kommt, ihr Herren des Krieges, ihr, die ihr die großen Kanonen baut, ihr, die ihr die todbringenden Flugzeuge baut, ihr, die ihr all die Bomben baut, ihr, die ihr euch hinter Mauern versteckt, ihr, die ihr euch hinter Schreibtischen versteckt. Ich möchte, dass ihr wisst, ich kann eure Masken durchschauen. Tja, mal ein ganz anderer Anfang des Audiocasts zu CC2TV, die Folge 660. Das waren die ersten beiden Verse eines Liedes von Bob Dylan aus dem Jahr 1963. Auch ein Jahr, in dem, Moment, ich muss meinen Plattenspieler mal abschalten. Ich habe tatsächlich eine alte Vinylplatte ausgegraben und auf dem Plattenteller drehen lassen. Ja, das war auch ein Jahr, eine unruhige Zeit, eine kriegerische Zeit. Aber es hat sich nichts geändert. Und wenn ich mir das heute ansehe, also keine Angst, ich will jetzt nicht eine halbe Stunde oder sowas über Krieg sprechen, aber ansprechen muss man es schon mal. Wir können nichts daran ändern. Entweder, weil wir zu feig sind, einen Weltkrieg anzuzetteln. Das ist ja gut, dass wir so feig sind. Aber das geht natürlich auf Kosten der Menschen in der Ukraine. Nur es ist mit keinem Argument, mit keinem Mittel, mit nichts zu rechtfertigen, dass dort Menschen tagtäglich getötet und verletzt werden. Selbst absolut Unschuldige, selbst Babys. Wie kann ein Mensch wie Putin so etwas überhaupt machen? Wie kann so einer überhaupt noch leben? Ich möchte nicht sagen, was ich tun würde, wenn ich die Macht hätte, ihm etwas anzutun. Ja, und dann muss man natürlich sagen, was macht die Menschheit dagegen? Die Menschen selbst, wie vor 70 oder fast 70 Jahren, sind empört, schließen sich zusammen. Vielleicht gibt es eine neue Friedensbewegung, vielleicht. Gut, natürlich kann jemand irgendwo in Amerika nicht dafür sorgen, dass irgendwo in der Ukraine jetzt irgendein Soldat nicht irgendeinen unschuldigen Zivilisten erschießt. Aber wenn Millionen und Abermillionen Menschen sich zusammenschließen und der Meinung sind, dass man aufhören muss mit diesen grausamen Verbrechen, die da geschehen, vielleicht bewirkt es doch etwas. Die Meinung der Menschen, und wenn wir darüber reden und wenn wir verurteilen, was da passiert, und eventuell auch die Maßnahmen, die wirtschaftlichen Maßnahmen, dass es natürlich viele unschuldige Russen trifft, ist auch klar. Aber man muss es ins Verhältnis setzen. Die werden ja bewusst von ihrer Regierung dumm gehalten, politisch dumm gehalten. Die dürfen keine Wahrheit erfahren. Die Wahrheit wird per Gesetz verboten. Man darf nicht von Krieg sprechen. Aber gibt es eine Alternative? Und die Drohung von Putin mit Atomwaffen, das ist ja eigentlich nur gegen uns, das Volk, gerichtet, damit wir Angst haben. Und so bekloppt, ja, bekloppt ist eigentlich ein lieblicher Ausdruck, so paranoid, wahnsinnig, wie Putin sich nach außen gibt, kann man nicht ausschließen, dass er das tatsächlich vorhat, wenn es ihm zu viel wird, alles kaputt zu machen, wirklich alles kaputt zu machen. Nur es gibt keine Gewinner. Nach einem atomaren Erstschlag kommt ein Zweitschlag. Ich kann zum Beispiel nicht alle U-Boote des Feindes mit einem Schlag auslöschen. Und wenn ich meine Raketen abgefeuert habe, dann kommen die U-Boote, die brauchen ja noch nicht mal aufzutauchen, und dann kommt der Gegenschlag. Es gibt keine Gewinner, es gibt nur Verlierer. Diesem Blödmann müsste man das ja einfach beibringen können. Nur dazu muss die Masse wissen, was dieser Sausack wirklich macht. Aber, naja, was rege ich mich auf? Aufregen könnte ich mich auch, obwohl es vollkommen unerheblich ist im Verhältnis zu dem, was in der Ukraine gerade passiert, über unseren Schandkanzler Schröder. Oh, habe ich mich versprochen? Entschuldigung, natürlich ist es ein hochgeschätzter Altkanzler und kein Schandkanzler. Aber ich bin der Meinung, man sollte ihm nicht nur alle Ämter entziehen, da er den Anstand nicht hat, dass er sich von einem Despoten, von einem Kriegsverbrecher bezahlen lässt. Und mir kann kein Mensch auf dieser Welt erzählen, dass Putin ihm das Geld einfach so reinschmeißt. Millionen und Abermillionen, die er Jahr für Jahr bekommt, dieser Altkanzler. Mann, wie bin ich wieder drauf. Der wird mit Sicherheit etwas dafür getan haben, mit seinem gesamten Wissen, was er in der Zeit seiner Kanzlerschaft angesammelt hat. Und hier müsste man tatsächlich Ermittlungsverfahren einleiten, um herauszubekommen, vielleicht nach dem Krieg erst, was er denn da so alles weitergegeben hat. Ich denke, das wäre wichtig für uns in Deutschland zu unserem Selbstverständnis. So, ich will es nicht weiter ausführen. Es ist einfach nur schrecklich. Es ist richtig, dass der Westen, wer auch immer das ist, deeskaliert, auch wenn oft andere Motivationen dahinter stecken. Es ist richtig für uns Menschen, dass wir der Ukraine und dem Volk und den Flüchtlingen helfen, da wo es nur geht, wie es nur geht. Nur es hat keinen Sinn, einen weltweiten Atomkrieg zu provozieren. Also wir sollten diesen Weg weitergehen und wir sollten öffentlich, so weit wie es in unserer Macht steht, demonstrieren und zeigen und nicht still werden, um auch irgendwann einmal in Russland durchzudringen zu dem Volk, was bisher politisch absolut im Dunkeln gelassen wurde. Ich habe letzten Monat schon über das Hubble-Teleskop gesprochen. Der große, der 6 Meter große Hauptspiegel, der ist ja mittlerweile ausgefahren und eingerastet. Die Spiegelplatten und die Flügel, die wurden von der Erde aus ferngesteuert, natürlich über einen Zeitraum von mehreren Tagen ausgefahren und es scheint so, als sei alles okay und es gäbe keine Probleme. Wenn das dann nun mal alles fertig ist, dann muss natürlich noch justiert werden und die Folien, die müssen wirklich millimetergenau aufgezogen werden, denn das, was dieses Teil machen soll, erfordert allerhöchste Präzision. Der NASA-Boss Bill Nelson hat vergangene Woche gesagt, dass die Aufnahmen aber erst im Sommer beginnen können, weil so lange braucht man noch zum Kalibrieren und um die richtige Position und Richtung und so weiter, das alles einzustellen von der Erde. Also vor Sommer diesen Jahres 2022, falls das jemand in 50 Jahren nochmal hören sollte, wird es da wahrscheinlich keine Bilder geben. Bilder. Naja, gut, die Astronomen möchten ja jetzt mit diesem neuen Teleskop, was ja in unserem Sinne auf der Erde gar kein Teleskop ist, sondern ein Riesenspiegel, die möchten damit in ganz, ganz ferne Ecken unserer Galaxien gucken können. Und zwar bis zu einem Zeitpunkt kurz nach dem Urknall, von dem wir heute immer noch ausgehen, dass die Theorie richtig ist. Also vor 13,8 Milliarden Jahren. 13,8 Milliarden Jahren. Was muss man sich überlegen? So, Problem ist natürlich, wenn man dann Bilder macht, nimmt man Strahlung auf. In der Hauptsache Infrarotstrahlung, weil das Universum sich ausdehnt. Durch die Ausdehnung werden die im sichtbaren Bereich liegenden Wellen gedehnt. Wenn ich diese Welle dehne, dann wird die Frequenz niedriger, nicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Frequenz. Und damit wandert das sichtbare Licht in den infraroten Bereich hinein. Deswegen muss man infrarote Aufnahmen machen. Jetzt muss man sich aber überlegen, 13,8 Milliarden Lichtjahre, ein Lichtjahr entspricht, mal gucken, ob ich es noch im Kopf habe, 9,4605 Billionen Kilometern. Das heißt also, man will Aufnahmen machen vom Universum, so wie es vor 13,8 Milliarden Jahren aussah, in einer Entfernung von 130 Billionen Billiarden Kilometer. Ist vollkommen bekloppt, ist außerhalb unseres Vorstellungsvermögens. Und das ist aber der Zeitpunkt, wo eigentlich die Strahlung begonnen hat. Und man macht also wirklich oder versucht wirklich Geburtsbilder des Universums zu machen. Es ist schon irre, was da bei der NASA und vielen anderen Unternehmen in den letzten 30 Jahren, so lange haben die gebraucht, um dieses Teleskop zu entwickeln. Aber alles gelernt, geforscht, entwickelt und produziert worden ist. Man hat etwa 10 Milliarden US-Dollar in dieses neue Teleskop mit seiner gesamten Entwicklung hineingesteckt. So, und wenn es jetzt im Sommer dann aktiv wird und dann die Nachfolge des Hubble-Teleskops antritt, dann soll dieses James-Webb-Teleskop natürlich das leistungsstärkste sein, was wir überhaupt haben. Und wir sollen damit sogar die ältesten Galaxien im All untersuchen können. Ältesten, weil davor gab es nichts. Und ja, wenn es nichts gab, dann gibt es auch nichts Älteres. Also es ist ein großartiges, gewaltiges wissenschaftliches Projekt und es wird uns sicherlich wieder neue Erkenntnisse bringen in einem Bereich, wo wir nicht direkt hingehen, hingucken, hinhören, hinmessen können. Biochemiker der University of California haben ein Eis entwickelt, ist nichts Neues, oder? Ein Eis, welches wiederverwendbar ist. Das hört sich erstmal schräg an. Und zwar, es besteht zu 90% aus normalem Wasser, also aus der Wasserleitung und sowas. Und da sind dann ein paar Zutaten dabei, die dieses Wasser in eine gallertartige Masse, die man schneiden und formen kann, umwandeln. So, und dieses, vielleicht auch Gel oder wie auch immer man das dann später nennt, das ändert mit der Temperatur seine Farbe und es taut nicht zurück zu Wasser. Es behält seine Konsistenz. Wenn man es also jetzt kühlt, richtig kühlt, und nimmt es dann aus diesem Kühlschrank oder Gefäß oder Gefrierschrank oder was auch immer heraus, dann dauert es bis zu 13 Stunden, bis es dann eine Normaltemperatur erreicht hat. Und so lange kühlt es natürlich seine Umgebung. Und normales Eis, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie das in Ihr Whiskyglas schmeißen. Oh, wie lange habe ich keinen mehr getrunken? Wenn das getaut ist, dann ist es weg. Dann kann man es nicht mehr verwenden. Dann ist es Wasser oder sonst was. Dieses hier behält aber seine Form. Und man kann es dann wieder in den Kühlschrank oder sonst wohin packen und quasi wieder mit Kälte aufladen. Man versucht mit einem solchen wiederverwendbaren Kühlmedium neue Wege zu gehen, umweltschonender zu arbeiten und dann im Grunde genommen nicht mehr kühlen, Wasser und wegschütten, sondern man kann es einfach immer wieder im Kühlschrank aufladen. Diese Erfindung, die soll nun, mittlerweile jetzt schon, vom Labor auf den Markt kommen. Und die Forscher, die hoffen jetzt, dass sie Unterstützung bekommen aus der Wirtschaft und dass man Anwendungen findet für ihre Erfindung zur Kühlung von Lebensmitteln. Und da kann man dann im Grunde genommen aufgrund der Farbe des Kühlmittels schon sagen, ach, Fisch, dich kann ich noch essen oder dich kann ich nicht mehr essen. Du bist ja schon mal und so weiter. Und anschließend wird es einfach dieses Eis, welches nicht schmilzt, gereinigt, desinfiziert und dann kann man dann wieder in neue Lieferketten hineinbringen. Die Forscher nennen es Super-Eis. Es soll für mehr Nachhaltigkeit im Handel und im Umgang mit Lebensmitteln dienen. Im Wissenschaftsmagazin Science habe ich letztens einen Bericht gelesen. Da wusste ich erstmal nicht so richtig, was damit anzufangen. Es ist auch kein richtiger Kristall, sondern erstmal nur eine Simulation. Man hat mit 57 Quantenpartikeln gearbeitet. Das heißt, dieser Zeitkristall ist aus 57 simulierten Quantenpartikeln zusammengesetzt. Bisher konnte man nur maximal 20 Teilchen berechnen. Mittlerweile kann man mittels eines Quantencomputers 57 dieser Quantenpartikel in die Berechnung reinbringen. Mit dem herkömmlichen Computer kann man das lange nicht mehr rechnen, so groß wie er auch sein mag, da kommt keiner hin. Ein Zeitkristall ist eigentlich ein hypothetisches Objekt, das in seinem Phasenraum eine periodische Struktur aufweist, die sonst gar nicht existieren könnte in unserer Realität. Das bedeutet, dass dieser Zeitkristall sich immer wieder und wieder wiederholt. Man kann den Kristall also sich so als ein System vorstellen, was in einem ewigen Kreislauf ist. Das ist immer noch abstrakt, ja? Ja. Also man hat das vor 10 Jahren zum ersten Mal gedacht und Frank Wilczek von dem Massachusetts Institute of Technology, das ist ein Nobelpreisträger, der hat über die räumliche Struktur der Atome geforscht und in einem gewöhnlichen Kristall nachgedacht, wie denn das da so funktioniert. Und er hat sich dabei also was ganz Grundsätzliches überlegt. Wie kommt ein solches Muster der Atome in einem Kristall zustande? So, wir wissen ja, in der Natur gibt es ganz, ganz viele Muster, die sich wiederholen an Blättern. Selbst im Gestein haben wir sechseckige Strukturen. Überall stoßen wir auf natürliche Strukturen. Wie kommen die zustande? Das hat er sich also überlegt. So, und er ist darauf gekommen, dass diese Muster nicht über irgendwas mit Kräften so und Atome und die halten sich auf Abstand oder eben auch nicht und ordnen sich in gewissen Strukturen an, nicht durch irgendwelche Kräfte und Gleichgewicht dieser Kräfte zwischen den Atomen entsteht, sondern es hängt davon ab, wie sie abkühlen. Das heißt, die Strukturen bilden sich in einer Abkühlungsphase. Wenn sich Atome aneinander annähern, dann kann man die Position des nächsten Atoms relativ leicht vorhersagen, weil man ja weiß, welche Kräfte wirken. Nun war die Frage, ob man derartige Überlegungen auch auf die Zeit übertragen könnte. Und hier erklärt sich die Sache mit diesem Zeitkristall. Das heißt zum Beispiel die Zeit der Abkühlung. Und so stellte er sich ein Quantenpartikelsystem vor, das über Kräfte miteinander interagiert, die sich im Laufe der Zeit nicht verändern. Dieses System sollte allerdings in der Lage sein, zyklische Entwicklungen darzustellen. Selbst in einem niedrigen Energiezustand, jedoch, das war nur ein Gedankenexperiment und er konnte es noch nicht beweisen, er konnte es damals nicht simulieren. Schon 2016 haben 2 Forscher dieses Konzept aufgegriffen und als einen neuen Mechanismus betrachtet, der wiederholt durch eine äußere Kraft angeregt wird. Und so haben sie entdeckt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, im Laufe der Zeit ein Veränderungsmuster entsteht, welches sich wie ein Echo mit einer niedrigeren Frequenz als der des Reizes wiederholt. Und damit oder damals haben sie dieses Modell des Zeitkristalls erstmals nachgewiesen. So, und Qubits, die ja, arbeiten so ähnlich wie Magnete. Und die haben also jetzt ein Modell entwickelt, Gedankenmodell, Computermodell. Jetzt sage ich schon, Computer können denken. Naja, und das besteht aus einer Kette von winzigen quantenmechanischen Magneten, die dank der Quantenmechanik, die ja für uns nicht so einfach nachvollziehbar ist mit unserem Verstand, weil die Quantenwelt eine ganz andere ist, nicht nur von oben nach unten, sondern auch in beide Richtungen gleichzeitig zeigen können. Benachbarte Magnete in einer solchen Kette, die neigen dazu, sich in der entgegengesetzten Richtung auszurichten, was die Energie senkt in dieser Kette. Während ein zufälliges Magnetfeld jeden Magneten dazu bringt, in die eine oder andere Richtung zu zeigen. Hier eben nicht der Fall, die können in beide zeigen. Jetzt sorgt ein laufender Einfluss von außen, von einem magnetischen Impuls dafür, dass sich diese Magnete so etwa alle 2 Impulse umdrehen, also umpolen letztendlich. Und das Ziel dieser Vorrichtung ist, dass sich in jeder Konfiguration der Magnete immer wieder um die eigene Achse dreht. So, man hat dieses Konzept also in Vielzahl von Systemen schon durchprobiert und demonstriert und konnte zeigen, dass Elektronen, die in einem Diamanten umherschwirren, bis hin zu Ionen, die in einer Falle gefangen sind, das zutrifft. Es wurde auch mit Quantenbits oder Qubits in einem Quantencomputer durchgeführt. Das war Philipp Frey, Stefan Rachel. Das waren die Physiker an der Universität Melbourne. Die haben nun einen viel größeren Qubit-Nachweis erbringen können, wie ich anfangs schon sagte, und haben das Experiment in einem Quantencomputer durchgeführt. Dieser Quantencomputer, der wird von IBM in den Vereinigten Staaten betrieben. Ich habe schon vergangenes Jahr darüber berichtet. Und er kann typischerweise für Quantencomputer in jedem Qubit nicht wie ein normales Bit 0 und 1 haben, sondern ein Qubit kann beide Zustände gleichzeitig innehaben. So, und jetzt haben die Forscher eben entdeckt, dass für bestimmte Konfigurationen Wechselwirkungen für jede anfängliche Einstellung dieser Qubits über zwei Impulse hinweg konstant bleibt und nach jeweils zwei Impulsen in den Ausgangszustand zurückkehrt. Ja, das ist also eine Struktur, die wir in unserer Realität noch nicht nachbilden können, sondern die wir nur denken können, und die Beweise liefern dann Computermodelle in Quantencomputer, weil der Rechenaufwand so hoch ist. Wenn man sich jetzt fragt, was macht man denn jetzt da eigentlich damit? Und da bekommt man zur Antwort, ja, das könnte die Grundlage für zukünftige Speicher sein, die in einen über holographische Strukturen hinausgehenden System in der Lage sind, riesige Datenmengen zu speichern, die auch notwendig sind, um Ergebnisse und Zwischenergebnisse für Quantencomputer abzubilden. Obwohl Windows in meiner Welt schon lange nicht mehr vorkommt, weil immer wenn ich mal einen Rechner mit Windows einschalte, ich fast Anfälle bekomme, was da alles passiert und Updates und hochfahren und runterfahren und neu installieren und dies und das und was weiß ich was. Und nee, ich schalte dann lieber wieder aus. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, da waren wir noch in Düsseldorf bei NRW TV, haben da produziert, da hat Microsoft groß gesagt, jetzt bringen wir das letzte Windows, was es jemals geben wird, heraus. Windows 10 ist das letzte Windows. Und jetzt kommt das allerletzte. Es gibt Windows 11, das ist ja schon vergangenes Jahr angekündigt worden, ist ja soweit auch klar, war eigentlich zu erwarten, aber erinnere mich so ein bisschen an die Bildzeitung. Als die Mauer gebaut wurde in Berlin, fuhr ich morgens zur Arbeit, Oskar-Jäger-Straße und dann die Weinsbergstraße in Köln. Und da ist so ein Bütchen vor der Unterführung und da hatte die Bildzeitung ganz groß auf den Titel mit der Mauerbau und bla bla. Und wir werden den Preis unserer Zeitung so lange nicht erhöhen, wie die Mauer steht. Damals hat es den Groschen gekostet. Ja, nach der Bildzeitung hätte die schon lange, lange, lange abgerissen werden müssen. Aber solche Sprüche, ich finde die immer erstaunlich. Naja, gut. Also Windows 11, und das ist jetzt das allerletzte, und bald kommt wahrscheinlich das allerletzte. Aber für mich ist das allerletzte eigentlich, dass Windows 11, so wie es aussieht, gar nicht mehr offline installiert werden kann. Es kommt eben so, dass wir eine Online-Verbindung brauchen, um Windows zu installieren. Das heißt, man kauft sich irgendwo irgendeinen Kram und dann muss man bei der Installation online sein. Ja, es gibt wohl auch noch Möglichkeiten, die so hintenrum gehen und nicht so ganz offiziell sind. Aber allein der Weg, der ist ja schon mal ganz schön erstaunlich, dass man hier quasi den Online-Zwang einführt. Und online heißt dann natürlich auch, dass man ein Konto haben muss bei Microsoft. Und Microsoft sagt, naja, was ist denn da alles so? Der Online-Zwang, der ist ja bei vielen internetfähigen Geräten schon lange nicht mehr ungewöhnlich. Ob es nun die Klucklauts sind oder Tablets sind oder was auch immer, alle diese Dinge bedingen bei der Installation ein Online-Konto. Gut, man nimmt sich dann den Teil der Welt heraus, der einem am besten passt, der einem am besten zufragt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man Android, ich habe es ja in dem letzten Video gezeigt, auch ohne online installieren kann. Gut, man muss sich natürlich erstmal online herunterladen und dann draufschieben, aber dazu brauche ich nicht online zu sein, um das auf meinem Datelphone zu installieren. Die Reaktionen sind übrigens irre. Es gibt viele Reaktionen, gut, bei diesen 80.000 Aufrufen sind es wenige, aber die sagen, ohne Google geht nichts und wieso und Google ist doch gut und Google macht doch nichts Schlimmes und die tun mir doch nichts und mir ist noch nie was Schlimmes passiert und wenn Google jetzt überwacht, wo ich hinfahre, das ist ja nur für alle von Nutzen und ja. Ich habe es mal gezählt, das waren glaube ich so um die 200, man muss also in Relation setzen. Aber der Trend wird immer stärker dazu, dass die Leute das, was wir schon vor 20 Jahren gesagt haben, ich habe ja nichts zu verbergen, heute nicht nur sagen, sondern auch leben. Um einer, ja, um nicht aus ihrer Gewohnheit rauszumüssen, dass sie plötzlich beim anderen Shop irgendwelche Sachen downloaden müssen, dass sie nicht mehr ihre altbekannten Programme haben, sondern die sehen ein bisschen anders aus. Vielleicht können sie ein bisschen weniger, vielleicht können sie auch ein bisschen mehr. Aber aus dem Trott rausgerissen zu werden, das ist unbequem. Und wenn es unbequem ist, dann ist es schlecht. Eigenverantwortung. Ich hoffe mal, dass den Russen in der Ukraine nicht irgendwelche Daten und Datenbanken in die Hände fallen, wo ähnlich denkende Menschen ihre Daten preisgegeben haben. Naja, in deren Haut möchte ich nicht stecken. Kommen wir mal zu einem Thema, was ich sicherlich auch nochmal in einem Video bringen werde, aber spezieller dann auf Überwachung. Assistenzsysteme in Autos. Wir haben das Jahr 2022, ich sagte es schon, damit merken alle, ich sage die Wahrheit, weil ich mich wiederhole. Und zwar werden wir dieses Jahr eine ganze Menge neue Vorschriften haben für die Autobauer, für Fahrzeuge, die Mitte des Jahres auf den Markt kommen. Und im Herbst 2019 wurde das schon abgesegnet vom Parlament. So, und jetzt die neuen Assistenzsysteme, die da kommen. Ja, viele sind ja gut. Und zwar Notbremssysteme. Wenn irgendetwas passiert, das Auto sieht aus, so, Mensch, ich muss jetzt hier Notbremsung machen. Ist ja in Ordnung. Autonome Notbremsfunktionen sind ja heute schon in vielen Fahrzeugen standardmäßig implementiert. Ab 2022 werden sie zur Vorschrift in neu verkauften Personenwagen und Transportern. LKWs nicht? Verstehe ich nicht, warum ein LKW? Na, ist egal. Also die warnen vor einer Kollision und können im Notfall selbstständig einen Bremsvorgang auslösen. Dann Vorrichtungen für einfache Installation einer Alkoholsperre. Sowohl im Pkw wie auch in Transporter, Lkw und Bussen soll ab 2020 mit einer standardisierten Schnittstelle für eine Alkoholsperre das Fahrzeug ausgerüstet sein. Damit können Schnellsysteme eingebaut werden, die es verhindern, dass Betrunkene ein Auto starten und fahren. Vor dem Start muss der Fahrer dann per Atemprobe oder Fingersensor seine Fahrtüchtigkeit nachweisen. Ursprünglich sollte die direkte Einführung einer verpflichtenden Alkoholsperre im Auto durchgesetzt werden, aber man hat sich dann doch dagegen entschieden. Die Begründung war, nur 1% der Autofahrer verursachen 75% aller Unfälle mit Alkohol als Ursache. Mit dieser neuen Schnittstelle können künftig zielgerichtet Einzelpersonen die Auflage erhalten, vor jeder Fahrt ihre Fahrtüchtigkeit nachzuweisen. Also Alkis, aufgepasst, wenn ihr erwischt werdet, dann heißt das so ungefähr, du musst in dein Auto erstmal ein Gerät einbauen lassen, auf deine Kosten. Und wenn du dann starten willst, dein Auto, dann musst du jedes Mal mittels dieses Gerätes nachweisen, dass du fahrtüchtig bist. So, weiterhin sollen Müdigkeitserkennung mit einer Kamera im Auto selbst oder über die Auswertung der Fahrdaten, also Lenkverhalten und Brems und so weiter, analysiert werden. Und das Fahrzeug soll dann Alarm schlagen, wie auch immer, wenn Symptome von Müdigkeit erkannt werden. Die Funktionsweise und auch die Zuverlässigkeit der heute auf dem Markt erhältlichen Systeme, die sind noch ja so ein bisschen zweifelhaft. Hierzu fehlt derzeit auch noch ein Standard, was die Systeme für eine Zulassung genau können müssen. Danach sollen sie aber, wenn das dann soweit ist, zur Pflichtausstattung werden. Das heißt, wer nicht ausgeschlafen ist, kann auch nicht erfahren. Also keine Besoffenen mehr, keine Müden mehr. Ja, dann kommt der Unfalldatenschreiber, dieser Datenrekorder, der die kurz vor und während und nach einem Unfall aufgenommenen Daten aus dem Fahrzeug speichert. Den gibt es heute schon in vielen Kraftfahrzeugen. Versicherer gewähren dann zum Teil auch Nachlässe. Diese aufgezeichneten Daten sind die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit, der Zustand der Sicherheitsgurte oder ob die Bremse getreten wurde und wie schnell und wie kräftig und so weiter und so weiter. Fraglich ist eine Sache nach wie vor, wem die Daten zur Verfügung stehen sollen, wenn das System verpflichtend in jedem Neuwagen steckt. Außerdem müssen die Hersteller sich auf einen gemeinsamen Standard einigen. Das ist auch noch nicht passiert. Aber es kommt. So, und dann, das heißt also, dann kann ich mich nicht mehr rausreden und sagen, was weiß ich, ich habe ja gebremst oder ich bin doch ausgewichen oder sonst was, sondern das ist dann wie in einem Flugzeug, so ein Flugschreiber wird dann ein Auto auch sowas haben. Das Notfallbremslicht wird auch verpflichtend werden dieses Jahr. Das kennen Sie vielleicht bei einigen Fahrzeugen schon. Wenn da jemand schnell auf die Bremse tritt, dann blinkt das Bremslicht erstmal ein paar Mal, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Also kommt auf die Intensität der Bremsung an. Und dann werden die Bremsleuchten schnell blinken, bevor sie dann im Dauerlicht sind. Sicherlich eine vernünftige Sache. Eine intelligente Geschwindigkeitsregelung. Das nennt sich ISA, Intelligent Speed Adaption, soll dann mit GPS-Daten und Verkehrszeichenerkennung, GPS-Daten natürlich aufgrund von gespeicherten Karten im Fahrzeug oder online, was ja viele wollen, weil das ja wieder Kosten verursacht, die aktuellen auf der Strecke, wo ich mich befinde, Höchstgeschwindigkeit ermitteln. Und wenn ich dann über die Kamera im System erkannt wird oder eben über die Karten, dass ich zu schnell bin, dann soll das Fahrzeug automatisch auf die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit gebremst werden. Hierbei ist aber zu sagen, der Fahrer kann, wenn er denkt, also das Auto ist ja blöde, passiert ja auch oft genug, dass man irgendwo eine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt bekommt im Fahrzeug und es ist in Wirklichkeit gar keine mehr da, das war mal, kann der Fahrer auf das Gaspedal latschen und sagen, Auto, du kannst mich mal, ich fahre so schnell, wie ich will. Die Experten sagen also, man könnte mittels eines solchen Systems die Unfälle, welche auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind, um etwa 30% senken. So, Spurhalteassistent, der lenkt gegen, wenn das Fahrzeug droht, die Spur zu verlassen. Könnte man ja vielleicht sagen, dieser besoffenen Assistent und der Spurhalteassistent, entweder oder, wenn das Auto ja automatisch in der Spur, aber ist egal. Und damit kann man also im Grunde genommen, wenn man mal unaufmerksam ist oder so, die Spur nur noch gegen den Willen des Autos verlassen. Ich meine, solche Systeme, die gibt es ja in vielen Autos schon. Einige warnen nur. Der eine, der krabbelt dir irgendwie am Hinter mit dem Sitz, der nächste rappelt am Lenkrad und oder irgendwas anderes. Funktionieren zum größten Teil, aber so gut wie ich Fahrspuren erkennen kann oder jeder Autofahrer Fahrspuren erkennen kann, können die Dinger das noch lange nicht. Wenn die verwischt sind und mehrere und das sind ein paar gelbe dazwischen und die kreuzen sich und so, dann kommen die Teile im Moment alle noch durcheinander. Ist also Wunschdenken. Insassenschutz bei seitlichem Aufprall, ich meine, das haben viele Hersteller schon seit vielen Jahren gemacht. Bisher wird ein solcher Krach nur getestet, wenn der Fahrer mindestens 70 cm über Bodenniveau sitzt. Das heißt also, wenn ich einen Sportwagen habe, wo ich mit dem Hintern über den Asphalt kratze, dann brauche ich es nicht. Wenn ich aber einen SUV habe, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, die sagen dann SUV, nee, die sagen SUV. Und für die gilt das dann also, da müssen ein solcher Krach muss verpflichtend vom Autohersteller nachgewiesen werden. So, Rückfahrkamera. Egal ob Pkw oder Nutzfahrzeug oder Bus, ab 2022 soll das Pflicht werden, dass ein Blick nach hinten, zum Beispiel beim Rangieren, Rückwärtsgang rein und dann schaltet er die Kamera ein, eingebaut ist. Ursprünglich hatte die EU-Kommission allerdings an Warnsysteme gedacht vor Querverkehr beim Rückwärtsausparken. Auch kleine Kinder, die hinter einem hohen Auto stehen, wie das so ein SUV, sollten damit geschützt werden. Macht ja auch Sinn. Es gibt ja auch einige Autos schon, wenn man rückwärts fährt, dann schalten die Rückfahrkamera ein und gucken auch selbst, schalten auch irgendwie auf Weitwinkel. Und wenn man rausfährt und es kommt Querverkehr, dann haben die auch Notbremsassistenten. Das ist noch nicht verpflichtend. Aber allein das Kamerabild, welches angeboten wird im Fahrzeug, dass man nach hinten gucken kann, ob da irgendein Zwerg im Weg ist, den man auf gar keinen Fall überfahren darf. Zwerg meine ich Kinder, ich meine also keine Kleinwüchsigen. Nicht, dass jetzt wieder einer auf die Idee kommt, mich anzumotzen. Allerdings ist die Formulierung schwammig, wie das oft bei solchen Sachen ist. Also bloße Sensoren, so Piepser, wenn man Rückwärtsgang reintut, die reichen vielleicht auch aus, vielleicht auch nicht. Reifendruckkontrollsystem ist ja seit 2014 schon Pflicht für neu zugelassene Fahrzeuge. Die warnen dann, wenn ein Reifen stark vom Luftdruck der anderen abweicht. Das soll ab 2022 auch in Nutzfahrzeuge, Busse und so weiter drin sein. Warum es bisher nicht der Fall ist, weiß ich nicht. Fußgänger- und Radfahrererkennung beim Abbiegen und sowas, das ist auch für dieses Jahr als Pflicht drin. Das heißt, das finde ich also auch ganz besonders wichtig. Wenn man in so einem hohen LKW sitzt, dann sieht man nicht unbedingt, wenn daneben einer mit dem Fahrrad steht. Und da muss also eine Kamera sein. Und die sollen auch noch selbstständig warnen können, wenn sie erkannt haben, dass da irgendwo Hindernis kann man nicht sagen, ein anderer Verkehrsteilnehmer, ein Schwächerer neben dem Fahrzeug ist, was der Fahrer von sich aus direkt erstmal nicht sehen kann. Also eine Verbesserung der Sichtbarkeit von Radfahrern und Fußgängern direkt vom Fahrersitz aus. Das ist eigentlich das Sinnvollste. So, es gibt strengere Vorschriften für Frontalaufprall-Crashtests, vergrößerte Kopfaufprallzone für Fußgänger und Radfahrer. Das heißt, die Motorhaube muss anders konstruiert werden, dass beim Aufprall geringere Verletzungsrisiken vorhanden sind und so weiter. Einige dieser Systeme werden dafür sorgen, dass die Fahrzeuge im unteren Preissegment teurer werden. In den oberen Preissegmenten sind die meist schon drin. Und wenn künftig also jeder neue Pkw eine Front- und eine Heckkamera und die Software und Hardware dafür natürlich benötigt, um die Daten da auch zu verarbeiten, auszuwerten und in entsprechende Signale oder Aktionen umzusetzen, dann muss hier einiges passieren. Die EU will mit diesen neuen Vorschriften bis zum Jahr 2038 rund 35.000 Todesfälle auf unseren Straßen in Europa vermeiden. Ich weiß nicht, wie viele da noch übrig sind, aber ist ja auch egal, jedes Leben zählt. Nur bei Putin nicht, aber das ist bei Drecksäcken eben anders. So, die meisten dieser Systeme sind schon einsatzfähig, nicht alle sind es. Und die, die noch nicht einsatzfähig sind, da gibt es dann wieder Ausnahmegenehmigungen, da muss man warten, bis die Technik zu weit ist und so weiter. Also diese ISA-Verordnung zum Beispiel, die ich angesprochen habe, mit dieser automatischen Geschwindigkeitsreduktion in Geschwindigkeitsbegrenzung, die soll ab dem 6. Juli diesen Jahres 2022 greifen in der EU. Und wenn man dann einen Neuwagen kauft, ja, es kann natürlich auch irgendwie sehr entspannend sein, wenn man dann fährt und plötzlich sagt das Auto, nee, komm, wir fahren langsamer, kriegt man eben dann kein Knöllchen. Und das sehe ich also irgendwo doch von Vorteil. Und dadurch, dass ich auch da, wo eine Baustelle vielleicht war mit Geschwindigkeitsbegrenzung, die noch in irgendwelchen Daten drin ist, da wieder selbst Gas geben kann, ist es ja keine Einschränkung, sondern ist wirklich ein Assistent, ist wirklich eine Hilfe. So, die Blackbox, die ich da angesprochen habe, das Ding, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Jedenfalls ist es so, dass wir dadurch nicht überwacht werden. Wir können überwacht werden. Denn die soll ja die Daten speichern, Bremszeitpunkt, Bremsstärke, der Anhalteweg, die Position des Fahrzeuges, die Neigung des Fahrzeuges und ganz viele andere sicherheitsrelevante Punkte oder nicht sicherheitsrelevante Daten, zum Beispiel aus diesem E-Call, was ja schon Pflicht ist, diesem Notrufsystem und andere Sachen. Die sollen tatsächlich nationalen Behörden zum Zweck der Unfallforschung und Analyse zur Verfügung gestellt werden können über eine Standardschnittstelle. Grundlage für die Übersendung ist, dass die letzten vier Ziffern der Fahrzeugidentifikationsnummer und Informationen über den Eigentum des Fahrzeuges und Halters und nicht aufgezeichnet, nicht übertragen werden, nicht gespeichert und nicht weitergegeben werden. Ob das in Zukunft so bleibt, ist die andere Frage. Wir wissen ja, der Staat, wenn die Möglichkeit besteht, Daten zu bekommen, ist da nicht besonders zimperlich gewesen in den letzten Jahrzehnten. So, damit bin ich am Ende angekommen für heute, zumindest mit diesem Audiocast. Ich bedanke mich bei allen Spendern und muss allerdings sagen, was ich auch verstehe, was ich auch richtig halte, die Spenden sind seit dem Einfall der Russen in der Ukraine drastisch eingebrochen. Ist ja auch in Ordnung. Es gibt ja Wichtigeres als diesen Audiocast beziehungsweise CT2TV. Aber ich muss mal sehen, wie lange es noch klappt. Denn wenn das Geld nicht ausreicht, werde ich versuchen, Studio, Miete und so ein Kram, alles was dazu gehört, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, damit wir irgendwann wieder starten können. Im Moment reicht es noch für 2 Monate, aber ich würde gern länger in die Zukunft schauen. Außerdem, die Werbeeinnahmen sind auch drastisch runtergegangen. Normalerweise ist über Winter immer so Weihnachten rum so ein Hoch zu verzeichnen, war auch da. Aber wir haben, obwohl vergangenes Jahr schon die Werbeeinnahmen runtergegangen sind, dieses Jahr im gleichen Zeitraum noch nicht mal mehr 50% erreicht. Also finanziell sieht es im Moment nicht rosig aus. Dennoch, es gibt einige, die halten weiter die Stange. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Und bitte eventuell auch nochmal darum, in den Shop zu schauen, was es da noch gibt, Interessantes. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Nächste Video kommt von Thomas. Und danach, denke ich, werde ich mindestens eins noch machen können. Bis dann, ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten und vor allen Dingen behalte ich einige Gedanken an die Ukraine und die wirklich tapferen Menschen da übrig.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.